Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 1. Mai. Wir arbeiten tatsächlich am 1. Mai um 21 Uhr abends. Das heißt, Demonstration abgeschlossen. Wart ihr demonstrieren heute, Guy und Maximilian?
Ja, ich persönlich nicht so wenig. Ich habe eher das schöne Wetter genossen. Demonstriert wurde da nicht so viel.
Okay, Guy, du bist doch so ein Linksradikaler.
Ja, ja, absolut. Tag der Arbeit heißt ja. Also ich, bei mir hat er nicht groß anders ausgesehen als die anderen Tage der Woche. Das heißt, arbeiten. In Bern ist auch nicht ein Feiertag übrigens.
Sehr gut, ja. Wir sind da wieder zu dritt diese Woche. Ich war letzte Woche in den Ferien mit der Family. Vielen Dank für die Vertretung. War sehr gut, sehr spannend. Ich habe viele Podcasts gehört, aber ihr wart wirklich die Besten mit Abstand. Deshalb vielen Dank für die Vertretung. Mit was beschäftigen wir uns denn heute, Guy?
Ja, heute haben wir drei Schweizer News für euch im Podcast. Es geht aktuell sehr viel im hiesigen Ökosystem. Im Schwerpunktthema diskutieren wir über die Investorenstimmung bei KI-Investments, was aktuell ihre Präferenzen sind und auf was sie heute viel genauer schauen als noch vielleicht vor einem halben Jahr. In der Hörfrage beantworten wir die Frage, wie viel Risiko sollen Gründer auf sich nehmen? Und zum Schluss haben wir die Pre-Series A vom Sports-Tech-Startup Mover auf dem Programm.
Sehr gut. Starten wir mit den News. Der Deep Tech Index 2025 wurde publiziert. Dies ist eine Analyse der 500 besten Deep Tech Startups, die vom Pan-Europäischen Think Tank, the European Center for Entrepreneurship and Policy Reform, in Zusammenarbeit mit dem Private Equity Investor Nordic Capital veröffentlicht wurde. Laut dem Bericht liegt die Schweiz mit 1,56 Deep Tech Startups pro Million Erwachsenen weltweit auf Platz 3. Guy, was bedeutet das für den Standort Schweiz?
Ja, natürlich mal Gratulation an den Standort Schweiz für den Podestplatz. Das überrascht mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Die Schweiz hat seit Jahren eine sehr forschungsnahe Innovationskultur mit starken Unis wie der ETH Zürich und der EPFL in Lausanne. Und die Nähe zu den fortschrittlichsten Technologien ist halt einfach Teil unseres Systems hier und auch der Industrie. Und vielleicht noch kurz, die Autoren der Studie, die schauen ja nur auf die Top 500 Deep Tech Startups, also werden hier nur die Champions League Firmen verglichen. Und es ist natürlich schon super, dass wir hier ganz vorne mit dabei sind.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, der Begriff Deep Tech meint ja auch Startups mit echter technologischer Tiefe, oft mit wissenschaftlichem Ursprung. Und da hat die Schweiz dank ihrer Hochschullandschaft einen enormen Wettbewerbsvorteil.
Man kann sagen, Qualität vor Quantität, und das scheint sich auszuzahlen.
Ja, absolut. Und unser Ökosystem ist halt auch klein, aber dafür auch sehr gut vernetzt, und das sorgt einfach für effiziente Ressourcenverteilung.
Der Report hebt vor allem Biotech, MedTech und Cleantech als starke Cluster hervor. Maximilian, wie ordnest du das ein?
Ja, ich denke, das passt sehr gut zu den Stärken der Schweiz. Biotech ist fast schon historisch schon immer stark gewesen. Man muss nur an Novartis oder Roche denken. MedTech ist auch riesig mit Firmen wie Ypsomed oder Medatis. Und im Cleantech-Bereich passiert aktuell viel, getrieben durch Nachhaltigkeit und auch neue regulatorische Rahmenbedingungen.
Ja, und Cleantech ist sicherlich noch ein bisschen mehr erwähnenswert. Dieser Bereich hat sich in den letzten Jahren fast am schnellsten weiterentwickelt im Deep Tech-Segment in der Schweiz. Startups wie Climework sind ja echte weltweite Leuchtturmprojekte. Aber auch in der Robotik mit Anibotics, 7-Mile Robotics und vielen anderen und der Photonic-Technologie, da gibt es sehr viele positive Entwicklungen.
Gibt es auch Schwächen?
Ja, leider ist die Finanzierung eine der größten Schwächen in der Schweiz, besonders in der Wachstumsphase, da wird es einfach oft eng. Viele Startups schaffen es zwar technisch, aber ihnen fehlt dann das Kapital für eine massive Skalierung. Und dann vielleicht auch noch erwähnenswert ist der Zugang zu Talenten. Das ist immer wieder ein Thema. Der Arbeitsmarkt ist relativ eng und wenn die Schweiz nicht attraktiv bleibt für internationale Fachkräfte, dann kann man auch nicht einfach langfristig bombastisch wachsen. Ich finde gerade Studenten, die hier ihr Studium an einer unserer Hochschulen abschließen, denen müsste man auf jeden Fall die Chance geben, dass die hier arbeiten können und dass man die da etwas auch investiert, damit man die halten kann.
Der Bericht geht auch auf das ausländische Kapital ein, das in vielen Fällen in die Schweiz fließt. Wie siehst du das, Maximilian? Ist das ein Risiko oder eher eine Chance?
Ja, es ist beides gleichermaßen. Es ist toll, dass Schweizer Startups international Kapital anziehen und das zeigt natürlich auch die Qualität und spricht dafür. Aber es zeigt eben auch, dass lokale Investoren teilweise vielleicht auch zu risikoscheu oder zu klein aufgestellt sind, die Rahmenbedingungen nicht richtig passen, um große Deep Tech Runden zu stemmen. Und ich persönlich würde mir mehr spezialisierte Fonds in der Schweiz wünschen, die sich auf Deep Tech konzentrieren, wie man es zum Beispiel aus Frankreich kennt. Sonst passiert es schnell, dass IP oder ganze Firmen ins Ausland abwandern.
Heißt mehr Kapital, aber auch mehr Geduld, weil Deep Tech eben oft länger dauert.
Ja, ganz genau. Deep Tech ist nicht einfach ein schnelles SaaS-Exit-Playbook. Hier geht's mal 5 bis 10 Jahre Time to Market. Und ja, das ist halt effektiv noch vor der Skalierungsphase. Dann haben wir vielleicht mal einen Kunden nach dieser Zeit.
Was müsste denn konkret passieren, damit die Schweiz die Position weiter ausbaut?
Ja, ich starte mal mit mehr Koordination auf nationaler Ebene. Momentan passiert viel, zugegebenermaßen, aber eben lokal. Zürich macht sein Ding, Lausanne ihrs. Und es fehlt oft eine strategische Vision auf Bundesebene.
Ja, vielleicht mal schauen, was da die Deep Tech Nation mit ihrem neuen Fonds vorantreiben kann. Das ist auf jeden Fall vielleicht ein positives. Aber eben, was ich vorher schon erwähnt habe, möchte ich schon noch erwähnen, der Talentpool, der muss geöffnet werden, im Visaprozesse, die müssen unbedingt vereinfacht werden, die Kooperation mit internationalen Unis wieder gefördert werden, dass vielleicht auch Gründerteams aus dem Ausland hier angesiedelt werden können. Ich habe mich gerade letzte Woche mit einem Biotech-Gründer, einer Firma in Hongkong, die mit der Hinsland zusammenarbeitet, unterhalten. Und er hat mich gefragt, hey, wie kann ich unsere Firma in die Schweiz bringen? Gibt es hier Mittel, die uns finanziell unterstützen? Und vor allem die große Frage war, hey, gibt es dann auch für Gründer und Unternehmer eine vereinfachte Einbürgerung? Und ja, da muss ich ihm leider sagen, ja, finanzielle Unterstützung ja, vereinfachte Einbürgerung, das ist noch ein langer Weg.
Mhm. Kommen wir zur zweiten News. Wir sprechen über das Schweizer Cleantech-Startup Depoli, das gerade 23 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, um unter anderem eine Demonstrationsanlage für das Recycling von PET- und Polyesterabfällen in Monte zu errichten.
Ja, Depoli hat eine Technologie entwickelt, mit der sie PET, also von den Plastikflaschen und Polyesterabfälle in Rohstoffe umwandelt, ohne fossile Brennstoffe zu verwenden. In dem Sinne macht Depoli eine Depolymerisierungsreaktion von Plastik, was ganz einfach gesagt eine Rückreaktion ist vom Herstellungsprozess und Plastik wieder in seine Ursprungsmaterialien zurückführt.
Ja, du sprichst da einen doch bedeutenden Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft an. Die Fähigkeit, Kunststoffabfälle effizient in hochwertige Rohstoffe zurückzuführen, könnte die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen erheblich reduzieren. Besonders bemerkenswert ist auch, dass Depoli bereits mit Unternehmen wie Odlo und PTI zusammenarbeitet, um die Qualität ihrer recycelten Materialien in der Praxis zu demonstrieren.
Ja, die 23 Millionen US-Dollar stammen von Investoren wie zum Beispiel BASF oder Bayersdorf Venture Capital. Was sagt das über das Vertrauen in Depoli aus?
Ja, es zeigt auf jeden Fall ein sehr starkes Vertrauen in die Technologie und das Geschäftsmodell von Depoli. Die Beteiligung namhafter Investoren deutet eigentlich immer darauf hin, dass sie das Potenzial sehen, hier in diesem Fall, dass Depoli die Recyclingindustrie effektiv vielleicht als Pionier transformieren könnte.
Mhm. Maximilian, du hast etwas Spannendes gesagt, vorhin mit der Kreislaufwirtschaft. Welche Auswirkungen könnte Depolis Technologie auf die Kunststoffindustrie haben?
Ja, also die Auswirkungen könnten massiv sein. Wenn Depoli wirklich erfolgreich skaliert, dann könnte das den Standard für die Kunststoffrecycling neu definieren und den Übergang zu einer nachhaltigeren Industrie beschleunigen, also quasi der Goldstandard werden. Es könnte auch andere Unternehmen motivieren, in innovative Recycling-Technologie zu investieren und ihre eigenen Prozesse gänzlich neu zu überdenken.
Dann werfen wir in der dritten News einen Blick auf eine interessante Entwicklung im Schweizer Health-Tech-Sektor. Die renommierte Bits & Brezels-Konferenz, bisher in München beheimatet, wird künftig auch in der Schweiz stattfinden mit der Health-Tech-Konferenz von Bits & Brezels. Die MCH Group, bekannt für Events wie zum Beispiel die Swissbau oder Giardina, hat angekündigt, dieses interessante Event nach Basel zu holen. Die Bits and Pretzels Healthcare Conference hat sich in den letzten Jahren als zentrale Plattform, kann man sagen, für Innovation im Gesundheitswesen etabliert, mit über 2500 Teilnehmenden, darunter sind Startups, Investoren und Branchenführer, bietet sie eine einzigartige Opportunität zum Networking und Wissensaustausch. Die Entscheidung, die Konferenz in die Schweiz zu bringen, unterstreicht die wachsende Bedeutung der Schweiz im Bereich Health Tech.
Ah, das sind natürlich wieder tolle Nachrichten für die Schweiz und ein wichtiger Schritt für die Schweizer Health-Tech-Community. Die Schweiz hat hier eine starke Forschungslandschaft und innovative Startups in diesem Bereich. Und die Ausrichtung einer solchen Konferenz hierzulande wird die Sichtbarkeit unserer Startups natürlich deutlich erhöhen und ja, sicherlich auch neue Kooperationsmöglichkeiten schaffen.
Ja, und erstmal, es ist auch wirklich ein sehr, sehr cooles Event. Aus eigener Erfahrung kann ich das so sagen. Und es zeigt auch, dass internationale Veranstalter das Potenzial der Schweiz erkennen. Das könnte dann auch wirklich dazu beitragen, dass mehr Investitionen und Talente in den Schweizer Health-Tech-Sektor ziehen.
Ja, die MCA Group plant die Konferenz erstmals im kommenden Jahr in Basel zu veranstalten. Basel als Zentrum für Life Sciences und mit einer starken Präsenz von Pharma bietet den idealen Standort für ein solches Event.
Ja, die Wahl von Basel ist strategisch sehr klug. Die Stadt hat eine lange Tradition in der Gesundheitsforschung und beherbergt viele relevante Akteure. Eine Konferenz dort kann Synergien fördern und den Austausch zwischen Startups und etablierten Unternehmen ja intensivieren. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Konferenz in der Schweiz entwickelt, denke ich mal. Ja, ich erwarte, dass sie eine Art Katalysator für neue Projekte und Partnerschaften sein wird. Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung Kanton Bern. Ob Firmengründung, Ausbauprojekt oder Ansiedlung, die Standortförderung Kanton Bern unterstützt Unternehmen mit vielfältigen Förderangeboten und einem Netzwerk von vielen Akteuren im Kanton Bern. Dieser Podcast wird präsentiert von Wenger & Feely, ihrer Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger & Feely begleitet GründerInnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger & Feely, ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Lasst uns heute über die große Frage diskutieren, die auf der kürzlich stattgefundenen AI-Finanzierungskonferenz von The Information, das ist ein bekanntes Magazin, das ich allen sehr empfehlen kann, ein Online-Magazin, das immer wieder spannende Themen zu den Themen Venture Capital, eben AI, Startups generell führt und kostet ein bisschen was, aber wirklich sehr spannend. Und vor kurzem hat die AI-Finanzierungskonferenz in New York stattgefunden und die Frage, die man sehr stark und kontrovers, kann man sagen, diskutiert hat, war, wie finanzieren wir künstliche Intelligenz in einem Markt, der von wenigen Tech-Giganten kontrolliert wird und wo selbst Milliardenbewertungen keine Garantie mehr für Zukunftsfähigkeit sind. Das war das Hauptthema. Und eines wurde ganz deutlich, dass Easy Money für AI-Startups ist definitiv Geschichte. Es herrscht Unsicherheit und selbst gestandene Investoren sind sich nicht mehr sicher, ob sie gerade in das nächste Google oder das nächste Yahoo investieren.
Ja, vielleicht sind wir dann nicht mehr auf jedem Pitch-Deck AI-driven und der Hype hört mal ein bisschen auf. Aber ich meine, die Unsicherheit ist absolut nicht trivial. Es hat sich bei der Konferenz deutlich gezeigt, dass sich die großen Modelle wie ChatGPT und Konsorte langsam weitgehend etabliert haben. Und in dem Sinne, das Rennen um die Foundational Models zumindest im Westen erstmal entschieden zu sein scheint, mit vielleicht so 8 bis 10 ernstzunehmenden Playern. Wer jetzt noch mit einem neuen General-Modell um die Ecke kommt, der hat es wahnsinnig schwer. Da muss das Modell schon fundamental anders aufgebaut sein und einen komplett anderen Ansatz haben, als den, der die heutigen Transformer-Modelle haben und nachgehen.
Ja, und es ist wie immer, in so einem Hype gibt es einfach auch Geschäftsmodelle und Firmen, die sich dann nicht als die Billion-Dollar-Idee herausstellen. Ich habe jetzt heute gerade einen Artikel gelesen, dass viele von den HR-KIs, die letzten Endes Unternehmen versprechen, den Bewerbungsprozess fundamental zu vereinfachen, ja, wirklich auf Schwierigkeiten stoßen. Dort werden BewerberInnen wesentlich höher gescored, wenn sie eine Brille zum Beispiel tragen oder wenn sie hinten im Bookshelf das digital letzten Endes eingefügt haben und ganz viele Bücher dort in Anführungszeichen stehen haben. Die haben dann doppelte Punktzahlen und so. Das ist natürlich extrem schwierig, oder? Und das zieht sich durch die gesamte Wertschöpfungskette. Viele Startups, die letztes Jahr noch euphorisch Millionen eingesammelt haben, stehen plötzlich ganz ohne Folgefinanzierung da. Nicht vielleicht, weil ihre Tech schlecht ist, sondern weil niemand weiß, ob sie sich durchsetzen werden. Und das hat man in den Panels oft gehört. Viele Investoren halten das Kapital dann zurück, wenn sie keine belastbaren Beweise sehen, dass die AR-Startups dauerhaft Umsätze generieren oder Marktanteile halten können.
Ein Punkt ist mir auch besonders hängen geblieben. AI hat extrem hohe operative Kosten, also anders als klassische Software. Du brauchst da teure Rechenleistung, du brauchst laufend Zugriff auf frische Daten, du hast oft eigene Infrastruktur oder zumindest Zugang zu GPUs und all das bei gleichzeitig hohem Konkurrenzdruck. Das ist eine Kombi, die sehr viele Investoren abschreckt.
Ja, das ist auch verständlich in dem Sinne, weil klassische Software ist es effektiv so interessant, dass sie extrem geringe Grenzkosten hat. Du entwickelst etwas und jeder zusätzliche Nutzer, der kostet dich fast nichts. Das Copy-Paste und kann das downloaden und installieren. Aber bei der AI, da hast du eben einerseits höhere Einstiegskosten, weil du noch ein Riesenmodell entwickeln musst. Dann hast du auch höhere Skalierungskosten. Jeder neue Kunde, der generiert Modellnutzung, also Kosten. Und wenn du keine eigene Infrastruktur hast, dann bist du zudem noch abhängig von Dritten, dass das Pricing nicht plötzlich nach oben geht, sondern du eher günstiger wirst. Und dementsprechend müssen die Kosten für KI-Nutzung noch extrem herunterkommen, damit wir hier ein klassisches SaaS-Playbook erreichen und das Investoren auch so einschätzen können.
Was ich oft im Markt höre, ist, dass es sehr schwierig ist für viele Fonds, sinnvolle Investments in den Bereich AI zu tätigen, denn viele von diesen Konzepten sehen einfach vor, dass der eigene Case der Marktführer wird und so viele Marktführer kann es ja gar nicht werden oder geben. Und man sieht den Hype auf der einen Seite von den Firmen, aber man sieht auch die gewisse Skepsis bei den Investoren, ob das, was heute gebaut wird, in 5 Jahren dann überhaupt noch relevant ist.
Ja, genau. Es geht hier eigentlich um das Geschäftsmodell. Also viele KI-Startups setzen momentan auf einfache Subscriptions. Aber das wurde jetzt mehrfach kritisch gesehen. Man ist sich einig, die Branche hat ihr AdWords-Moment noch nicht gefunden. Also eigentlich der geniale Moment, um eine Gelddruckmaschine zu finden. Es fehlt das strukturell tragfähige Modell, das über Skalierung echten Netzwerkeffekt erzeugt.
Ja, das stimmt absolut. Subscriptions, die funktionieren kurzfristig, aber langfristig braucht es einfach mehr. Vor allem auch gerade, weil KI-Modelle immer günstiger und leichter zugänglich werden. Und ja, im Endeffekt senkt das auch Eintrittsbarrieren für neue Konkurrenten. Und wenn ein Startup hier nicht mehr zu bieten hat als einfach eine schöne UX, ja, dann ist es plötzlich sehr schnell ersetzbar. Nicht eine große Kundenbindung. Und deshalb sind viele Investoren heute darauf fokussiert, Startups mit proprietären Daten, klaren Industrienarrativen und auch funktionierenden Vertrieb und vertikalen Märkten sich anzuschauen und dort zu investieren. Also nicht, wir machen KI für alles, sondern wir lösen mit KI ein konkretes Problem, zum Beispiel in der Logistik, im Gesundheitswesen oder in der Compliance. Das sind heute Cases, die spannend eingeschätzt werden von Investoren.
Ein weiteres zentrales Thema war, die Enterprise Adoption ist viel langsamer als gedacht. Viele Unternehmen wollen KI integrieren, haben Budgets, aber tun sich sehr schwer damit. Einerseits fehlen ihnen die passenden Tools, andererseits ist die Toleranz für Fehler viel geringer als im Consumer-Bereich.
Ja, und das ist auch ganz klar. Also ein Chatbot, der bei einer Pizzabestellung zum Beispiel halluziniert, ist vielleicht noch witzig. Man muss nur daran denken, dass ein echter Pizza-Konnoisseur eine Pizza Hawaii bekommt. Aber ein Bot, der eine Versicherungsprämie falsch berechnet, das ist dann echt ein echtes Risiko. Und dieses Downside-Risiko, das bremst natürlich die Einführung auf Unternehmensebene ganz stark. Tools im B2B-Bereich müssen extrem robust und zuverlässig sein. Da sind viele Startups einfach noch nicht mit ihren Lösungen, muss man auch ehrlich so sagen. Und das bringt uns natürlich zur Frage, was ist dann eigentlich noch Investment Grade, was ist investierbar? Und viele Fonds fokussieren sich da auf drei Segmente, habe ich mir rausgeschrieben. Das erste ist der Infrastruktur-Layer oder die Infrastruktur-Startups. Das ist zum Beispiel ja, das Rechenleistung, Hosting, Modelloptimierungslösungen. Da werden so ein bisschen die Schaufeln verkauft während des Goldrausches. Als zweiten Punkt gibt es dann die Data-Layer-Startups, die mit einem exklusiven Zugang zu strukturierten und angereicherten und wertvollen Daten locken. Und dann gibt es als dritten Bereich die KI-Anwendung mit echter Marktdurchdringung, also SaaS-ähnliche Modelle, aber eben KI-basiert.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Interessant. Was ich bemerkenswert fand, auch die Investoren, die bisher sehr massiv in KI investiert haben, waren auf der Konferenz nicht wirklich euphorisch. Man hörte sehr oft Sätze wie, wir sind zwar offene für neue Runden, aber wir warten nun auf klare Beweise. Keiner will zu früh zu viel zahlen. Und das ist schon neu für eine Branche, die sonst auf Wachstum gewettet hat.
Ja, wir hatten ja gerade kürzlich 2 Billion Pre-Product Investment in eine KI-Firma, Super Safe Intelligence. Und da kommt eben noch dazu, dass der Public Market oder der Public Exit Market ja seit dem Liberation Day einfach wieder in weite Ferne gerückt ist und die meisten KI-Startups strukturell einfach noch nicht börsenreif sind. Auch wenn sie jetzt mal 100 Millionen Umsatz machen, sind einfach noch zu unsicher, haben eine zu hohe Burn Rate und es ist unklar, wie lange das Modell funktioniert und wie schnell es dann auch von einem Ersatzmodell abgelöst wird.
Ja, und von den Governance-Risiken gar nicht zu sprechen. Und eben noch dazu kommt dann darüber hinaus noch das geopolitische Risiko. Die KI ist heute nicht mehr einfach nur eine Technologie, es ist wirklich auch geopolitisches Terrain. Regionen wie der Nahe Osten spielen plötzlich als KI-Standort mit und die USA und China liefern sich ein regelrechtes Tech-Rennen. Das erhöht natürlich die Volatilität und macht langfristig die Planung für Startups noch schwieriger.
Gut, fassen wir zusammen. Was nehmen wir mit von der Konferenz?
Ja, der Markt differenziert sich aktuell enorm. Wir sehen sicherlich nicht das Ende von KI-Investments. Diese werden uns auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall enorm weiter begleiten. Aber ja, so zwischen den Zeilen zu lesen ist, das Ende der naiven Phase, die hat das begonnen. Wer heute in KI investieren will, der muss einfach viel tiefer reinschauen als noch vor einem Jahr oder zwei in die Tech-Architektur, Datenstrategien des Startups, das Geschäftsmodell, die Vertriebsstruktur und so weiter und so fort.
Ja, du sagst es, ich glaube, das Stichwort sind auch die Beweise und Startups müssen einfach aufhören, die KI dran zu schreiben, wenn es nicht ist. Sie müssen Probleme lösen, ganz klar, konkret und überzeugend. Und auch Zahlen liefern, wenn man sagt, hey, meine KI-Lösung wird 100 Millionen Active Users haben, Monthly Active Users, dann muss man da einen Weg hin zeigen und die ersten Wachstumsraten auch vorweisen, weil sonst glaubt einem das keiner mehr. Und sich dann gegen OpenAI und Co. zu behaupten, ja, das ist kein einfaches Spielfeld. Sicherlich immer noch eines mit sehr viel Potenzial, aber aus meiner Sicht ist immer noch in einigen Bereichen Winner-Takes-All-Markt. Ja.
Kommen wir zur heutigen Hörfrage. Simon aus Winterthur fragt, wie viel Risiko und Selbstüberschätzung sind beim Gründen erlaubt und wo wird es gefährlich? Vielen Dank, Simon, für die Frage. Wir haben wieder sehr viele Fragen erhalten. Herzlichen Dank an unsere Community. Wir schätzen das sehr und wir haben diese Frage heute ausgewählt, weil sie gut in die Sendung hineinpasst. Eine wichtige und auch sehr berechtigte Frage, gerade im Hinblick auf Gründungen mit hohem persönlichem Einsatz. Die Frage ist, wo ist für euch die Grenze zwischen gesundem Unternehmergeist und gefährlicher Naivität?
Ja, also für mich heißt Mut zum Gründen und eine Firma aufzubauen, kalkulierte Risiken einzugehen. Also erstens, du analysierst die Situation, damit du deine Stärken und Schwächen kennst, auch gerade auf dem Thema. Ergo beantwortest du die Fragen, wo benötigst du weiteres Know-how, wo bist du stark, habe ich die nötigen Skills, welche muss ich mir aneignen vor dem Gründen und welche kann ich on the go aufbauen. Dann hast du eine Ahnung vom Problem, dass du Kunden löst, wer die Kunden sind und wie du den Markt angehen willst. Das ist alles vorerst eine Arbeitshypothese. Aber du hast wenigstens eine Idee der Risiken, die du eingehst. Und da musst du eben bereit sein, die Unsicherheit in der Umsetzung auszuhalten. Es ist gut, wenn man ein bisschen ins kalte Wasser springt als Gründer, aber ja, sollte nicht zu abenteuerlich werden. Sonst, wenn man da nicht weiß, auf was man sich einlässt, dann sollte man vielleicht besser nochmal ans Drawing Board gehen und sich besser informieren und coachen lassen.
Ja, ich stimme dir schon zu, Guy. Ich finde aber auch, es braucht ein Selbstbewusstsein, ein gewisses Maß an, in Anführungszeichen, Selbstüberschätzung. Vielleicht ist es ja auch gar keine. Bei Gründern, das ist die Voraussetzung. Sonst traut sich ja wirklich auch niemand, überhaupt zu gründen und gegen etablierte Strukturen, ja, anzutreten letzten Endes. Und ohne diesen Drive von den GründerInnen passiert da gar nichts, oder? Aber klar, ich gebe dir recht, wenn Mut nicht Hand in Hand einhergeht mit Lernbereitschaft und auch ehrlicher Selbstreflexion, dann wird es gefährlich, gerade wenn es in so einem Fake-it-until-you-make-it-Modus ist. Da blicken die Leute schnell hinter und dann verliert man auch die Authentizität. Man muss sich halt permanent fragen, ist der Plan realistisch und welche Risiken verdränge ich jetzt gerade vielleicht, bewusst oder unbewusst, weil sie unbequem sind. Das ist schon ein Unterschied zu einem gesunden Selbstbewusstsein, finde ich.
Ja, ich habe mich ja sehr intensiv mit erfolgreichen GründerInnen auseinandergesetzt und diese Anfangszeit, diese Pionierzeit von Gründungen wird ja sehr oft romantisiert, oder kann man sagen. Oder das hat zwar Charme, eine Firma zu starten, aber es reflektiert in keiner Art und Weise die Realität. Viele Gründer, die nachhaltig erfolgreich sind, sind sehr oft viel analytischer, als man denkt. Sie haben zwar eine verrückte Idee, aber sie gehen auch ganz bewusst analytisch vor, suchen nach Lücken in ihrem Wissen, versuchen dann diese Lücken zu schließen, haben einen klaren Plan, was sie wollen und gehen dann so voran, oder? Und das deshalb diese Anfangszeit, dieses fake it till you make it ist zwar schon auch wichtig, glaube ich, dass man eben da mutig ist und vielleicht auch sehr, man kann sagen, also ich finde, Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzen ist sehr nah beieinander. Ich finde Selbstbewusstsein etwas sehr, sehr gut. Selbstüberschätzung finde ich dann halt weniger gut. Das kann gefährlich sein. Also ich frage mich sehr oft, wie viele Gründer scheitern nicht an der Idee oder am Markt, sondern daran, dass sie ihre eigene Überschätzung nicht früh genug erkennen.
Ja, dazu gibt es leider keine Zahlen, auf die wir uns beziehen können. Das habe ich nicht gefunden in einer Recherche, die ich heute Nachmittag gemacht habe. Aber ich schätze ein, das sind effektiv relativ viele. Besonders fatal ist es, wenn die Selbstüberschätzung mit ersten Erfolgen bestärkt wird. Also zum Beispiel eine Finanzierungsrunde ja ganz einfach abgeschlossen werden und man da 5 Investoren gefunden hat, vielleicht noch gute Investoren. Und dann ist es ein gewonnenes Innovationsprojekt, kann das auch sein, oder ein Pilotprojekt. Dann glaubt man plötzlich, hey, die Idee ist super toll und man ist ja eigentlich ja fast unfehlbar in dem Sinne. Und es läuft ja alles gut. Dabei sind oft solche frühen Erfolge extrem zerbrechlich. Man sucht ja nicht nur einen Kunden, sondern hunderte, tausende von Kunden und muss das auch skalieren können.
Und ich glaube, gerade deshalb ist es auch so wichtig, von Anfang an Mentoren und Sparringspartner und auch Coaches einzubinden, die so ein bisschen einem auch den Spiegel vorhalten und auch ehrlich mit dir sind. Weil man muss erstmal die Leute finden, die ehrlich zu einem sind. Und erfolgreiche GründerInnen bauen ganz bewusst Mechanismen ein, die sie zwingen, ihre eigenen Annahmen zu challengen. Ohne dieses Korrektiv wird dann die eigene Überzeugung doch sehr gefährlich und auch eine Schwäche. Ja.
Also man könnte fast sagen, der Mut zum Gründen braucht ein Fundament aus Fakten, Selbstkritik und Feedback. dann wird aus risikofreudigem Unternehmertum kein waghalsiges Glücksspiel, sondern ein echter, nachhaltiger Wachstumsweg, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ich möchte noch ganz kurz auf den Kontrollverlust eingehen. Wie seht ihr das im Kontext des Unternehmertums?
Viele Gründer, die starten mit der Mentalität, ja, ich kann das, ich finde einen Weg über jede Hürde, die mir in den Weg gelegt wird. Das brauchen sie auch, sonst wagen sie den Schritt ins Unternehmertum nicht. Es ist aber genauso wichtig zu begreifen, dass äußere Faktoren oft stärker sind als der eigene Wille und sie sich dem auch nicht fügen, so viel Energie man auch immer investiert. Marktzyklen, Wettbewerbe, Technologiebrüche. Ja, yeah, you can't control it, ist einfach außerhalb des eigenen Einflussbereichs. Erfolgreiche Gründer unterscheiden sich genau hier durch ihre Fähigkeit und der Unsicherheit, kluge Entscheidungen zu treffen und sich durch eine raue See navigieren zu können.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass die Kontrolle selbst nicht nur eine Illusion ist, sondern sie kann auch echt eine Falle sein. Wenn man zu sehr versucht, an einem ursprünglichen Plan festzuhalten, obwohl sich die Realität schon längst verändert hat und die Rahmenbedingungen sich schon längst verschoben haben, dann blockiert man sich selber letzten Endes. Und ja, ich glaube, dass man muss nur die ersten Anfänge von den großen Firmen lesen, PayPal, Facebook und wie sie alle heißen. Keines von diesen Geschäftsmodellen ist damals so gestartet, wie es dann rausgekommen ist. Das heißt, alle haben adaptiert, viele haben einen Pivot gemacht. Und diese Adaption, ich glaube, das ist wirklich etwas, das ist eine Kernfähigkeit der GründerInnen. Und das funktioniert nur, wenn man nicht krampfhaft versucht, am ursprünglichen Plan festzuhalten, der vielleicht schon längst veraltet ist. Unternehmerischer Erfolg entsteht oft nicht aus dem Beharren auf einer Strategie, sondern eben aus der Fähigkeit, sie jederzeit intelligent anzupassen.
Ja, I agree. Resilienz heißt ja nicht, den Sturm auszuhalten, sondern während des Sturms flexibel zu bleiben, die Technik anzupassen und ruhig zu bleiben. Und genau das braucht es auch als Gründer. Die Bereitschaft, die eigenen Erwartungen loszulassen, wenn die Bedingungen es verlangen. Wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich in der Regel eine neue. Wer den Meccano früh erkennt und sich zur Stärke macht, der oder die hat einen klaren Vorteil.
Es geht gleichzeitig darum, auch psychologisch stabil zu bleiben, wenn das Umfeld chaotisch wird und wer eben in Krisensituationen ruhige Entscheidungen trifft, anstatt verkrampft, also sich zu verkrampfen oder in Panik zu verfallen, der hat auf lange Sicht enorme Vorteile. Es kann aber auch sein, dass realisiert und sich eingesteht, die Kontrolle verloren hat. Das ist auch auf jeden Fall schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung und kann einen auf den Weg zum Erfolg zurückbringen.
Gut, zusammengefasst, Gründen ist kein geradliniger Heldentrip, sondern ein permanenter Balanceakt zwischen Überzeugung und Selbstkorrektur. Wer bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen und dennoch dranbleibt, hat die besten Chancen, als Unternehmer wirklich zu wachsen. Kommen wir zur Transaction of the Week. Heute haben wir die Pre-Series A des Zürcher Startups Mover auf dem Programm. Mover hat eine Sports-App entwickelt, die Nutzer für Bewegung im Alltag belohnt. Das Konzept, wer sich bewegt, sammelt Punkte, die im eigenen digitalen Marktplatz gegen Produkte oder Dienstleistungen eingetauscht werden können. Guy, wie schätzt du das Modell ein?
Ja, ich finde es einen interessanten Ansatz im Bereich Health Tech, die Idee, Alltagsbewegung mit direkten Belohnungen zu verknüpfen. Ja, das motiviert viele Menschen, aktiver zu sein. Das erinnert ein bisschen an Gamification-Strategien, die in anderen Bereichen bereits sehr erfolgreich umgesetzt wurden. Meine Frau, die hat auch schon verschiedene Forschungsstudien in genau diesem Bereich umgesetzt und gerade deshalb finde ich die Thematik auch noch ein bisschen spannender und bin sehr affin dazu. Mover macht es extrem klug. Die App, die kann man kostenlos herunterladen und sie sind integriert mit anderen Fitness-Apps wie Garmin, Wahoo und diversen anderen.
Ja, man kann sagen, von anderen Geschäftsmodellen, Gamification funktioniert. Das ist ganz klar. Bei Mover finde ich den Premium-Shop sehr interessant. Der ist direkt in die App integriert. Und ja, ist eine sehr smarte Sache, denn dieser Premium-Shop, der soll die Nutzerbindung erhöhen, da der Weg von der Aktivität zur Belohnung kürzer ist und auch intuitiv ist. Gleichzeitig gibt es dann noch diesen Lock-in-Effekt, weil man sich so ein bisschen auf das Ökosystem einlässt. NutzerInnen sammeln sogenannte Moves, das ist die Währung, und diese Moves können dann direkt im Mover Marketplace eingelöst werden, zum Beispiel für Kleidung, Ausrüstung oder Event-Eintritte.
Ja, die Zielgruppe sind sportlich Aktive, die durch zusätzliche Anreize motiviert werden sollen. Gehen wir ein bisschen in Medias Res. Gibt es Informationen zur bisherigen Nutzerbasis oder zur Marktakzeptanz?
Ja, Mover publiziert hier keine Zahlen, wie viele Nutzer das sie haben, aber sie sind auf iOS und Android verfügbar. Also habe ich mal kurz geschaut in den Stores, da wurden sie ja auf jeden Fall mehr als 10.000 Mal gedownloadet und sie haben eine sehr gute Bewertung von 4,5, aber ja, aus den Downloads können wir leider keine Rückschlüsse über aktive Nutzerzahlen machen.
Ja, und wir wissen auch nicht so ganz genau, wie viel sie verdienen letzten Endes. Aber wenn ich den Case mit anderen ähnlichen vergleiche, die man mal gesehen hat, dann schätze ich ja ein, dass Mover sicherlich eine Provision auf verkaufte Artikel erhält, die gegen Punkte und oder Cash eingekauft werden können durch die Nutzerbasis und gleichzeitig auch durch den Verkauf der Nutzerdaten, wahrscheinlich natürlich anonymisiert und so weiter, einen zweiten Revenue Stream aufgebaut hat. Was ich gut finde, ist, dass User entscheiden können, mit wem die Daten geteilt werden und fürs freiwillige Teilen mit Markenpartnern dann sogar wieder Währung, die Moves, verdienen können.
Ja, spannend ist auch das Gründerteam. Hier ist unter anderem der Unternehmer Michi Hartweg, der Gründer von Leontech, mit von der Partie. Er kommt zwar ursprünglich aus dem Finanzbereich, engagiert sich aber seit Jahren für Sport und hat auch heute bei Mover die Co-CEO-Rolle inne. Im Team sind auch Mitgründer Klaus Hilpold, Blockchain- und Krypto-Experte, sowie Evan Tomlin, der als CTO langjährige Erfahrung im Web3, maschinellem Lernen und Finanzen mitbringt. Ergänzt wird das Team durch profilierte Köpfe aus der Sport- und Eventbranche wie Matt Holden und durch Finanzprofis wie Oli Zenisch.
Ja, wenn ich mir das hier anschaue, ist klar, dass Sie ein solches Geschäftsmodell ausgewählt haben. Mit den Moves kreieren Sie ja quasi Tokens, die verwendet werden können in In-App-Käufen, auch für reale Gegenstände. Und vielleicht gibt es ja auch bald einen Mover-Token, aber das ist jetzt reine Spekulation. Lasst uns doch zur Finanzierungsstory von Mover kommen.
Ja, die Firma Mover Labs AG wurde im Juli 2022 in Zug gegründet und hat seither mehrere Finanzierungsrunden umgesetzt. Dabei haben sie nicht nur Equity ausgegeben, sondern auch Partizipationsscheine. In der Seed-Runde vom November 2023 wurden insgesamt 5 Millionen Schweizer Franken aufgenommen, habe ich mir aufgeschrieben. Davon waren 3,6 Millionen Eigenkapital und weitere 1,4 Millionen kamen aus Wandeldarlehen, also Convertible Loan oder Notes. Dabei haben die Business Angels und Family Office vor allem investiert. Nennenswert sicherlich Daniela Rief, die Iron Woman-Legende der Schweiz, und Iron Man Schweizer Meister Jan van Berkel, die beides Maschinen sind auf dem Fahrrad.
Ja, genau, so wie du, hein? Maximilian.
I wish.
Danach kam eine Seed-Extension im September 2024. Hier wurden weitere 1,5 Millionen in die Firma investiert, und zwar bei einer Pre-Money-Bewertung von rund 12 Millionen. Und nun kommt im April 2025 die Pre-Series A, in der nochmals fast 5 Millionen an neuem Kapital in die Firma investiert wurden. Diesmal liegt die Post-Money-Bewertung bei rund 18 Millionen Schweizer Franken.
Ist eine schöne Zahl, und es wurden bereits fast 12 Millionen in die Firma investiert. Und besonders spannend finde ich bei Mover, dass sie anfangs von diesem Jahr mit Sport 1 eine umfangreiche strategische Partnerschaft eingegangen sind. In diesem Rahmen will der Sportcenter, eben Sport 1, Mover auf seinen Free-TV- und Pay-TV-Kanälen mit täglich Millionen von Zuschauern portieren, um der App weitere Reichweite zu geben. Ob es ein Finanzinvestment war oder hier TV for Equity der Deal war, das dürfen wir hier leider nicht verraten.
Ja, vielleicht als Nachsatz dazu, das Kapital soll nun in die Weiterentwicklung der App fließen, insbesondere in die Integration des Prämien-Shops und die Verbesserung, die allgemeine Verbesserung der Nutzererfahrung, so schreiben sie. Zudem wird die Neupositionierung des Loyalitätsprogramms vorangetrieben. Ein Teil des Kapitals wird auch in Marketing und die Expansion investiert, um damit die Nutzerbasis zu vergrößern, die Marke Mover bekannter zu machen und richtig anzugreifen, wie mir scheint.
Ja, Mover steht an einem interessanten Punkt. Mit frischem Kapital und einer klaren Vision könnten sie den Markt für digitale Gesundheitsanreize maßgeblich beeinflussen. Es bleibt abzuwarten, wie die User auf die neuen Features reagieren und ob Mover sich langfristig etablieren kann. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.